NDR Info. Echo des Tages.
Mit Bettina Nutz, guten Abend und willkommen. Appell für mehr Eigenverantwortung. US-Präsident Barack Obama zu Besuch in Afrika. Das ist eines unserer Themen heute im Echo des Tages. Außerdem nach Daimler und Abu Dhabi jetzt Porsche und Katar. Spekulationen um den Milliardeneinstieg des Golfstaates beim angeschlagenen Stuttgarter Autobauer. Weiter Streit um die Atomkraft. Krümmelbetreiber Vattenfall umwirbt derweil die Anwohner sowie Zeichen gegen Fremdenhass. Wir berichten über die öffentliche Trauerfeier für die getötete Ägypterin Marwa S. in Dresden. Gestern noch die großen G8, heute das kleinere Ghana in Afrika. Kein Zweifel, Barack Obama setzt weiter Zeichen für den von ihm propagierten Change, für seine Politik des Wandels und der Verständigung. Amerikas neue Afrikapolitik wurde heute vorgestellt vom ersten Präsidenten der USA, in dessen Adern afrikanisches Blut fließt. Entsprechend begeistert geriet der Empfang in Ghanas Hauptstadt. In Ghanas Hauptstadt Accra. Ich hatte ja Afrika mir notiert, das stimmt natürlich nicht. In Ghanas Hauptstadt Accra. Wieder gab es dort aufwühlende und denkwürdige Momente. Der Besuch in Ghana war von Obama mit Bedacht geplant. Das westafrikanische Land gilt gemeinhin als Musterstaat für demokratische und wirtschaftliche Entwicklung auf dem schwarzen Kontinent. Aus der Hauptstadt Accra berichtet jetzt Marc Dugge.
Yes, together we can, zeigt der Banner, der am Balkon aufgehängt ist. Zusammen schaffen wir es. Darunter ghanaische Abgeordnete und Würdenträger in bunten traditionellen Gewändern. Barack Obama ist einer der wenigen, die hier schwarzen Anzug und Krawatte tragen. Und doch,
after all, I have the blood of Africa within me.
In mir ist afrikanisches Blut. Meine Familie verkörpert die Tragödien und Herausforderungen Afrikas, sagt Obama. Er spricht davon, dass sein Großvater Koch in Kenia war und von seinem britischen Arbeitgeber Zeit seines Lebens Boy genannt wurde. Ja, auch die Familie Obama hat selbst bittere Erfahrungen mit den Kolonialmächten gemacht. Aber Schuld am heutigen Zustand des Kontinents haben sie nur eingeschränkt, so Obama.
Yes, a colonial map that makes sense.
Die Karte, die die Kolonialmächte entworfen haben, hat Konflikte genährt. Und oft genug waren die Mächte eher Herren als Partner. Aber sie sind heute nicht mehr verantwortlich für die Wirtschaftskrise in Simbabwe oder für Kindersoldaten in Kriegen. Für Obama ist es an der Zeit, dass Afrika Selbstverantwortung übernimmt. Erfolgreich seien Länder wie Ghana, die auf gute Regierungsführung setzen. Entwicklung hängt von guter Regierungsführung ab. Und die hat an viel zu vielen Orten gefehlt, für eine viel zu lange Zeit. Sie setzt das Potenzial Afrikas erst frei. Und die Verantwortung dafür kann nur von Afrikanern übernommen werden. Obama ermutigt in der Rede die Reformer. Die Zeit wird den mutigen Menschen Recht geben, sagt er, und nicht jenen, die Staatsstreiche verüben oder die Verfassung ändern. Dafür gibt es heftigen Applaus. Afrika sei zu vernetzt mit dem Rest der Welt, um vernachlässigt zu werden. Das 21. Jahrhundert wird nicht nur davon geprägt sein, was in Rom passiert, in Moskau oder in Washington, sondern auch von dem, was in Accra geschieht. Obama verspricht, Afrika zu unterstützen. Er habe beantragt, die Entwicklungshilfe zu erhöhen. Denn ein stabiles Afrika sei auch im Interesse der USA. In Ghana stellen junge Menschen mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Ihr müsst wissen, die Welt ist das, was ihr daraus macht. Ihr habt die Macht, eure Führer zur Verantwortung zu ziehen und Institutionen zu schaffen, die den Menschen zugutekommen. Ja, das könnt ihr. Zum Schluss stehende Ovationen für den Mann im schwarzen Anzug. Kommen Sie bald wieder, sagt die Parlamentspräsidentin. Und Obama verschwindet so schnell, wie er gekommen ist.
Der Bericht von Marc Dugge. Für die schlechte Qualität der Originaltöne des US-Präsidenten bitten wir um Nachsicht. Die Rede ist von einem Befreiungsschlag. Sollte der Golfstaat Katar bei der angeschlagenen Automobilmarke Porsche einsteigen, wäre das Unternehmen nahezu entschuldet. Sie erinnern sich vielleicht, Porsche war selbst ins Schleudern geraten, als es versucht hatte, Europas größten Autobauer VW zu übernehmen. Seit Wochen wird nun nach einem solventen Geldgeber gesucht. Jetzt melden verschiedene Zeitungen, Porsche-Chef Wendelin Wiedeking habe sich tatsächlich mit Katar über eine Milliardenbeteiligung geeinigt. Damit wäre allerdings immer noch nicht das letzte Wort gesprochen. Meine Kollegin Sabrina Fritz weiß Näheres.
Der Golfstaat würde sich mit seinen Milliarden sowohl an Porsche als auch an VW beteiligen. Wenn Katar Porsche seine VW-Optionen abkauft, wäre das Emirat nach Niedersachsen und Porsche selbst der drittgrößte Aktionär bei VW. Außerdem will sich das Scheichtum an der Porsche Holding beteiligen. Damit bekämen die Scheichs ein erhebliches Mitspracherecht bei Porsche. Der Preis für die Familien Porsche und Pirch, sie hätten nicht mehr das alleinige Sagen, sondern einen dritten Mann im Boot. Das missfällt vor allem dem VW-Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Pirch. Er soll deshalb ein Gegenangebot erarbeitet haben. Dieses sieht vor, dass VW knapp die Hälfte von Porsche übernimmt für rund 4 Milliarden Euro. Dann bleiben die Scheichs draußen. Doch dagegen spricht, dass das Emirat deutlich mehr Geld bietet und dass die Porsche-Familie den Einstieg des Golfstaates befürwortet. Die endgültige Entscheidung soll am 23. Juli fallen. Für diesen Tag ist eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung der Porsche Holding angesetzt. Bis dahin müssen sich die Familien allerdings geeinigt haben, denn laut Satzung darf keiner den anderen überstimmen, es muss mit einer Stimme entschieden werden. Um diese Einigkeit herzustellen, soll es nach Informationen der Stuttgarter Zeitung noch ein Familientreffen geben. Drei Fragen sind noch offen. Wie sieht die weitere Zusammenführung von Porsche und VW aus? Bleibt Porsche-Chef Wendelin Wiedeking an der Spitze? Und wie steht das Land Niedersachsen zu einem neuen Großaktionär? Mit dem Einstieg von Katar wäre Porsche seine Finanzprobleme erstmal los. Den Sportwagenhersteller drücken Schulden von rund 9 Milliarden Euro. Kurzfristig braucht Porsche dringend 1,3 Milliarden. Diese konnte das Unternehmen bei den Banken bislang nicht aufnehmen. Mit Katar bekämen Porsche und VW einen finanzstarken Partner in die Familie. Dank Öl- und Gasreserven hat der Staatsfonds des kleinen Landes rund 50 Milliarden Euro anzulegen. Mit Katar wäre dann ein weiterer Ölstaat an einem deutschen Autohersteller beteiligt. Erst vor wenigen Monaten ist Dubai bei Daimler eingestiegen.
Eine Woche nach dem neuen Störfall im Atomkraftwerk Krümmel geht es weiter mit Hauen und Stechen innerhalb der Koalition. Das Thema Kernenergie taugt offenbar immer für den Wahlkampf immer mehr. CDU, CSU sowie SPD und Grüne gingen sich heute wieder gegenseitig an. Dabei warnten CDU-Politiker vor einer unsicheren Stromversorgung, die SPD dagegen vor Sicherheitsrisiken. Allerdings zeigten sich weitere Unionsministerpräsidenten verärgert über Vattenfall und erhöhten den Druck auf den Krümmelbetreiber. Der Konzern selbst lud heute die Anwohner zu einer sogenannten Informationsveranstaltung und warb am Kraftwerk um Vertrauen. Mit überschaubarem Erfolg, wie unsere Reporterin Angela Leuders erfuhr.
Die Anwohner sind mit gemischten Gefühlen nach Hause gegangen. Die einen beruhigt, die anderen verunsicherter als vorher. Etwas länger als 2 Stunden hatte Ernst Michael Züffle von Vattenfall versucht, die Anwohner zu beschwichtigen. Er hatte gleich zu Anfang gesagt, er verstehe die Sorgen, sie seien aber unbegründet. Seine Philosophie war offenbar, Vertrauen wieder aufbauen. Gelungen ist ihm das nur bei einem Teil der Besucher.
Es war nicht beruhigend.
Ich habe keine neuen Erkenntnisse gewonnen.
Mein Fazit ist, dass Vattenfall dazugelernt hat. Und selbst wenn sie die Strukturen ihres Konzerns nicht ändern und die technischen Strukturen nicht unbedingt ändern können, können sie wenigstens verbal und rhetorisch dafür sorgen, dass sie gut dastehen bzw. besser dastehen als früher.
Und ich kann diesen Versprechungen nicht mehr glauben und ich will ihnen auch nicht glauben.
Die Anwohner hatten heute viele Fragen. Zum Beispiel hat Vattenfall vor dem Kurzschluss in einem Transformator geplant, die beiden Transformatoren auszutauschen. Die Antwort von Pressesprecher Ivo Barnik.
Wir haben schon länger geplant, die Trafos langfristig durch neue zu ersetzen. Es sprach aber nichts dagegen, aus aller Sicht der Gutachter und Experten und Herstellerfirmen, mit den Trafos, die wir bisher verwendet haben, nochmal ans Netz zu gehen.
Die Organisation Contratom kritisierte, dass viele Fragen unbeantwortet geblieben seien. Umweltschützer Jan Becker.
Hier waren ganz viele Fragen, die gestellt worden sind, die hinten angestellt worden sind. Vattenfall sagt zu, dass diese Fragen beantwortet werden. In einem Internetprotokoll. Wir sind gespannt und gehen nicht davon aus, dass Vattenfall diese kritischen Fragen beantwortet.
Greenpeace, Contratom und andere Organisationen kamen heute, um ein klares Zeichen gegen Atomkraftwerke zu setzen. Sie hatten ein AKW aus Pappkarton gebastelt mit schwarzen Rissen drin. Viele Anwohner hätten sich mehr Interesse aus ihren eigenen Reihen gewünscht.
Was ich enttäuschend fand, die geringe Beteiligung der Gestachter Bürger. Aber ich führe das darauf zurück, dass das zu kurzfristig kommuniziert wurde.
Ich meine, die müssten das irgendwie so bekannt machen, dass das auch jeder liest.
Vattenfall selbst zeigte sich zufrieden. Man habe viel gelernt, so das Fazit von Pressesprecher Ivo Barnik.
Aus meiner Sicht ist das eine sehr gute Veranstaltung gewesen. Wir haben ja über 2 Stunden miteinander gesprochen. Ich bin sehr froh, dass so viele gekommen sind. Ich habe rund 100 gezählt und sehr viele haben ja auch Fragen gestellt. Wir als Vattenfall haben heute hier sehr viel gehört. Fragen und auch Kritik. Einiges, ich glaube, das meiste davon haben wir heute auch beantworten können. Einiges haben wir mitgenommen und für die zukünftige Beantwortung mitgenommen. Und ich denke, das werden wir bei weiteren Gesprächen dann auch klären können. Und solche weiteren Gespräche wollen wir unbedingt führen.
Vattenfall wollte also ein Zeichen setzen, künftig auf seine Kritiker zuzugehen. Für die meisten Anwohner heute war es das erste Gespräch mit dem Energiekonzern.
Unterschiedliche Sichtweisen im Bericht aus Kiel von Angela Leuders. Die Rentengarantie, sie gilt als Idee von SPD-Bundesarbeitsminister Olaf Scholz. Nun ist sie Gesetz, wurde gestern auch vom Bundesrat beschlossen und sorgt dafür, dass die Renten in den kommenden Jahren nicht schrumpfen, selbst wenn die Löhne sinken. Doch diese Garantie sorgt jetzt für massiven Streit, nicht etwa in der Koalition, sondern in der Partei ihres Erfinders, in der SPD. Denn ausgerechnet Finanzminister Peer Steinbrück, Parteifreund von Olaf Scholz und SPD-Vize, äußerte deutliche Kritik. Er habe große Zweifel, ob eine solche Garantie das richtige Signal sei. Die so wörtlich Gekniffenen, meint Steinbrück, seien die heute 25- bis 35-Jährigen. Für die Sozialdemokraten eine heikle Lage mitten im Wahlkampf. Kanzlerkandidat Steinmeier jedenfalls versucht, den Finanzminister zurückzupfeifen. Die weiteren Reaktionen fasst Sabine Henkel zusammen.
Herr Steinbrück steht mit seinen Überlegungen zur Rentengarantie ziemlich alleine da. Zumindest wagt es niemand so kurz vor einer Bundestagswahl, Steinbrücks Überlegungen laut zu teilen. Stattdessen melden sich die Kritiker zu Wort. Das war absehbar und dürfte auch den gern aneckenden Finanzminister nicht überraschen. Steinbrück legt sich mit allen Rentnern an, titelt die Bild-Zeitung. Stellvertretend für die etwa 20 Millionen Rentner äußert sich der Sozialverband VdK in der Süddeutschen. Dessen Vorsitzende Ulrike Mascher warnt davor, Generationen gegeneinander auszuspielen. Sie meint, die wahre Auseinandersetzung laufe nicht zwischen Jung und Alt ab, sondern zwischen Arm und Reich. Damit nicht genug. Die VdK-Chefin versetzt dem Bundesfinanzminister noch einen Seitenhieb mit der Aussage, sie werfe ihm nicht vor, Milliardenpakete für die Banken geschnürt zu haben. Dass er das aber getan hat, belaste ohne Frage die folgende Generation. Genau die hatte Steinbrück in Schutz nehmen wollen und in einem Interview die heute 25- bis 30-Jährigen die Gekniffenen der Rentengarantie genannt. Unterstützung für diese Aussage bekommt er nicht mal von den Jungen aus seiner eigenen Partei. Franziska Drosel von den Jusos sieht keinen Generationenkonflikt und erklärt für die jungen Sozialdemokraten, hinter der Rentengarantie zu stehen. Für Drosel stellt sich vielmehr die Frage, ob ältere Menschen in dieser Gesellschaft in Würde leben können, sagt sie. Die geballte Kritik an Steinbrück ist natürlich Wasser auf die Mühlen der CDU. Jens Spahn, junger Abgeordneter der Christdemokraten, meckert, dass Steinbrück erst jetzt seine Zweifel äußert. Er hätte sie sich früher gewünscht, als der Beschluss verabschiedet wurde. Auch Gerald Weiß vom Sozialausschuss der CDU meldet sich zu Wort. Bloß nicht umfallen, ruft er laut. Die Rentengarantie bringt Sicherheit. Ein kollektives Umfallen ist aber auch nicht zu erwarten. Schließlich hatte die Große Koalition mit großer Einmütigkeit die Rentengarantie erstmals ins Gesetz geschrieben. Egal was kommt, die Renten dürfen nicht gekürzt werden, selbst dann nicht, wenn die Löhne fallen.
Aufrecht stehen muss die SPD in Bayern, denn manchmal möchte man schon Mitleid mit ihr haben. Sie kämpft seit Jahrzehnten auf fast verlorenem Posten gegen die Vorherrschaft der CSU. Sogar als die im vergangenen Herbst selbst unsanft in einem historischen Tief landete, konnten die bayerischen Sozialdemokraten nicht profitieren. Ganze 18,6% stimmten für sie und jetzt bei den Europawahlen kam es noch mal schlimmer. Da waren es nicht mal 13%. Es bleibt also eine harte Aufgabe, Landesvorsitzender der südlichsten SPD zu sein. Heute hat der Bundestagsabgeordnete Florian Pronold das übernommen, wurde mit großer Mehrheit gewählt. Er löst den entscheidenden Ludwig Stiegler ab. Generationswechsel in der Bayern-SPD. Claudia Schweikel war dabei.
Gebt ihnen Rückenwind und einen guten Start. Wir brauchen eine Vorstandschaft, die ein gutes Jahrzehnt Aufbauarbeit leisten kann. Und das geht, liebe Genossinnen und Genossen.
Ludwig Stiegler geht und macht Platz für einen neuen Vorsitzenden der Bayern-SPD, Florian Pronold. Es war eine emotionale Abschiedsrede, aber zugleich auch eine ernüchternde Bilanz, die Stiegler zog.
Es gibt viel in der Basis, Demotivation, Verunsicherung. Die Zeit der Regierung hat uns unglaublich viel Substanz gekostet.
Absturz der Bayern-SPD bei der Landtagswahl, Absturz bei der Europawahl. Die bayerischen Genossen können wahrlich kaum mehr tiefer fallen. Und das Erbe, das Ludwig Stiegler dem 36-jährigen Florian Pronold hinterlässt, ist ein schweres.
Flore, ich hätte dir gern mehr übergeben. Es ist mir sauzuwider, dass ich hier zu einer Zeit dir die Stafette übergeben muss, in der ich gerade einen Sturz hinter mir habe. Aber ich sehe, ihr seid frisch, stark und selbstbewusst genug. Ihr holt das wieder auf, was wir Älteren versaubeutelt haben.
Auf dem gebürtigen Niederbayern Pronold ruhen jetzt die Hoffnungen der Partei. Das steht fest, meint der Münchner SPD-Chef Pfaffmann.
Ich bin überzeugt, dass Florian Pronold mit der gesamten Mannschaft, ich meine, er ist ja nicht alleine, sondern er hat einen ganzen Vorstand. Und ich bin überzeugt, dass dieser Vorstand in der Lage ist, in den nächsten Monaten Gas zu geben.
Und Pronold gab Gas. Mit 89,7% der Stimmen wählten ihn die Delegierten zum neuen Landesvorsitzenden. Ein Traumergebnis, wie man es sich nur wünschen könnte. Sein Vater, Ambros Pronold, ist riesig stolz.
Ich freue mich sehr.
Ganz offensichtlich hat Pronold in seiner Antrittsrede die Herzen der Delegierten erreicht. Er beschwor die Kraft und den Mut zur Veränderung, setzte auf das Prinzip Hoffnung, lobte die Errungenschaften der SPD, streichelte die geschundene Seele der Genossen, sparte aber auch nicht mit Kritik.
Wenn wir nicht lernen, das Schwierigste zu machen, was es für uns gibt, uns gegenseitig zu loben für das, was wir gut machen, dann werden wir auf keinen grünen Zweig kommen.
Das Unmögliche kann möglich werden, ruft Pronold den Delegierten zu, appellierte an das Selbstbewusstsein der SPD und trifft auf offene Ohren.
Natürlich sind diese aufmunternden Worte für uns für den Wahlkampf besonders wichtig, dass wir wieder kämpfen wollen und dass wir gewinnen wollen.
Wir hoffen, dass auch bei den anderen wieder der Mut gefunden wird, dass wir in Bayern einfach weitermachen, um aus diesem Tal, in dem wir jetzt natürlich sind, wieder rauszukommen.
Unterstützt wird Florian Pronold von einem zum Teil neuen und verjüngten Landesvorstand. So wurden die Landtagsabgeordnete Annette Karl und der Bundestagsabgeordnete Ewald Schurer als Parteivize gewählt. Thomas Bayer wurde in dem Amt bestätigt. Und erstmals seit 5 Jahren hat die SPD in Bayern auch wieder eine Generalsekretärin mit der 41-jährigen Landtagsabgeordneten Natascha Kohnen. Auch sie erhielt ein Traumergebnis von 93,6%. Rundrum ein erfolgreicher Parteitag für die Bayern-SPD. Jetzt muss sich nur noch Pronolds Motto bewahrheiten.
Yes, we want. Wir wollen. Wir wollen kämpfen. Wir wollen gewinnen. Und wir wollen regieren. In Berlin und in Bayern. Packen wir es an. Herzlichen Dank.
Florian Pronold vor einer großen Herausforderung, der neue SPD-Landesvorsitzende in Bayern. Aktuelle Informationen hören Sie hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Trauer herrscht, Entsetzen weit über Sachsen hinaus. Der gewaltsame Tod der jungen Ägypterin Marwa S. hat ebenso für heftige internationale Reaktionen und für Spannungen gesorgt. In ihrer ägyptischen Heimat zum Beispiel und seit gestern auch im Iran. Die Regierung in Teheran übergab dem deutschen Botschafter eine Protestnote, in der sie bei der Bundesregierung wegen der Bluttat protestiert. Die schwangere Marwa S. war am 1. Juli während einer Gerichtsverhandlung in Dresden von einem jungen Mann erstochen worden. Sein wahrscheinliches Tatmotiv: Ausländerfeindlichkeit. Heute luden der Ausländerrat Dresden und andere Vereine zu einer öffentlichen Trauerfeier vor dem Rathaus der Stadt ein, als Zeichen gegen Fremdenhass und Rassismus. Beate Dietz berichtet.
Mehrere hundert Menschen haben sich am Nachmittag vor dem Dresdner Rathaus versammelt, um der getöteten Ägypterin zu gedenken, darunter auch viele Ausländer. Die meisten hatten weiße Rosen als Zeichen der Trauer mitgebracht. Wir wollen Flagge zeigen, dass wir eine weltoffene Stadt sind, begründeten die Dresdner ihr Kommen. Im geschäftigen Treiben der Stadt herrschte auf dem Platz vor dem Rathaus eine seltsame Ruhe. Die Versammelten waren schweigsam und ernst. Landsleute der Ermordeten hielten Plakate mit dem Bild der 31-Jährigen und ihrer Familie hoch. Marwa, du bleibst in guter Erinnerung. Und stoppt die Hetze gegen den Islam. Ayman Matzik, Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland, sprach zu den Versammelten, er wünsche sich einen Schulterschluss für den gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit.
Die Tatsache, dass so viele Dresdnerinnen und Dresdner gekommen sind hierher, dass sie klare Solidarität gegen Rechts und gegen alle Formen des Rassismus geäußert haben, ist ein gutes, ein hoffnungsvolles Zeichen. Das ist aber der Beginn erst. Und wir müssen auch Ross und Reiter nennen in dem Zusammenhang. Es bringt nicht viel, wenn wir Sonntagsreden halten und dann wieder zum Alltag gehen. Dann haben wir, glaube ich, nicht aus der schrecklichen Geschichte gelernt.
Auch für SPD-Chef Franz Müntefering soll es nicht bei Sonntagsreden bleiben. Die Tat müsse Konsequenzen haben.
Die Lösung für die Zukunft liegt nicht darin, dass wir uns gegenseitig überziehen mit Vorwürfen, sondern dass wir uns gegenseitig helfen und alles dazu beitragen, dass wir im Frieden und in Freundschaft miteinander leben können.
Manal Altizini aus Hoyerswerda studiert in Dresden Medizin. Auch sie ist heute bei der Trauerfeier dabei gewesen. Die gebürtige Syrierin findet es gut, dass so viele Menschen gekommen sind.
Aber ob das ausreichend ist, sage ich mal nein. Also da muss noch was getan werden. Also der Urteil muss wirklich jetzt schnell passieren. Und da müssen auch verschiedene Maßnahmen für die Änderung dieses Bild von Islam gemacht werden.
Nach der Trauerfeier trugen sich noch viele Menschen in das Kondolenzbuch ein. Auf dem Fußweg vor dem Rathaus lag ein 2 Meter langes Stoffband, wo Trauernde ihre Gedanken niederschrieben. Wir fordern eine unmittelbare Verurteilung. Das ist eine Schande für ein deutsches Gericht. Warum wurde auf den Falschen geschossen? Wir lieben dich, Marwa, ist darauf zu lesen.
Beate Dietze berichtete aus Dresden und wir bleiben in Sachsen. Das Jugendgefängnis Regis Breitingen bleibt in den Schlagzeilen. In die war sie geraten durch einen Folterskandal, der bereits im Mai 2008 aufgedeckt worden war. Und nun gibt es offenbar einen weiteren Fall von Gewalt unter Gefangenen. Auch er liegt eine Weile zurück und setzt die Behörden einmal mehr dem Verdacht aus, entsprechende Vorfälle in der JVA verschweigen zu wollen. Ines Meinhardt dazu.
Gefährliche Körperverletzung und Nötigung, so lautet seit dem 7. April die Anklage gegen 3 Insassen der Jugendstrafanstalt Regis Breitingen. Die 3 Beschuldigten, so bestätigte der Sprecher des sächsischen Justizministeriums Matthias Lau, sollen im September 2008 einen Mitgefangenen tätlich angegriffen haben. Aus einer Schlägerei heraus soll dabei der Mithäftling aus seiner Zelle gezerrt und in eine halbvolle Mülltonne geworfen worden sein. In der Dusche soll er weiter traktiert worden sein. Vorkommnisse dieser Art seien allerdings nie ganz zu verhindern. Dieser Vorfall sei aber in keiner Weise vergleichbar mit dem erst vor einer Woche bekannt gewordenen Fall von Folter, Misshandlung und Mordversuch, der sich zwischen April und Mai 2008 ebenfalls in der Jugendstrafanstalt Regis Breitingen ereignet haben soll. Zu diesem Fall, in dem ein 18-jähriger Insasse wochenlang gequält wurde, hatte sich der sächsische Justizminister Gerd Mackenroth erklärt. Dem Vorwurf, man hätte weitere Vorfälle verschwiegen, trat das Ministerium heute entgegen. Man habe die aktuellen Zahlen über Körperverletzungsanzeigen in sächsischen Justizvollzugsanstalten veröffentlicht und zu bekannt gewordenen Einzelfällen soweit rechtlich zulässig Stellung genommen, so Sprecher Lau. Allerdings verpflichtet das in Deutschland geltende Jugendstrafrecht dazu, die Persönlichkeitsrechte von Opfern, aber auch von Tätern zu schützen. Er verwies darauf, dass auch bei Verhandlungen nach Jugendstrafrecht die Öffentlichkeit erst bei der Urteilsverkündung informiert würde. Fragen wirft die Tatsache auf, dass der 16-jährige Jugendliche, der bereits an der Folterung eines Mitgefangenen beteiligt war, nun auch wieder zu den Beschuldigten zählt. Der Jugendliche sei nach den Vorkommnissen im Mai isoliert worden. Doch eine dauerhafte Einzelhaft sei nicht mit dem Jugendgerichtsgesetz vereinbar, das die Resozialisierung der Jugendlichen zum Ziel hat.
Antisemitismus war offenbar das Motiv für ein grausames Verbrechen in Frankreich. Ein Verbrechen, das das Land vor 3 Jahren zeitweise unter Schock setzte. Heute wurde gegen den Anführer der Vorstadtgang mit dem Namen Bande der Barbaren das Urteil gefällt. Er bekam lebenslänglich die Höchststrafe für Entführung, für Folter und schließlich den brutalen Mord an dem jungen Juden Ilan Halimi. All das geschah im Jahre 2006 in Paris. Das Gericht verhängte außerdem Urteile gegen 26 weitere Angeklagte. Gertrud Sterzel hat die weiteren Informationen.
Lebenslang mit 22 Jahren Sicherungsverwahrung für Youssouf Fofana. Bis zum Schluss der Gerichtsverhandlung hatte der Anführer der Bande der Barbaren keine Reue gezeigt. Die meisten seiner 26 Mitangeklagten hatten sich im Verlauf des Prozesses bei der Familie Ilan Halimis entschuldigt. 2 von ihnen hat das Geschworenengericht freigesprochen, die anderen zu Haftstrafen zwischen 6 Monaten und 18 Jahren verurteilt. Youssouf Fofana hatte zugegeben, Ilan Halimi während seiner Geiselhaft die Verletzungen beigebracht zu haben, die schließlich zu dessen Tod führten. Halimi war Jude und die Bande soll den 23-Jährigen deshalb entführt haben, weil, so wird aus Fofanas Verhör zitiert, die Juden reich sind. Eine junge Frau lockt Ilan Halimi am 21. Januar 2006 in eine Falle, im Auftrag von Fofana. Ilan wird verschleppt, ausgezogen und gefesselt. Einer der Geiselnehmer schneidet ihm in die Wange, ein anderer drückt einen Joint auf seiner Stirn aus. 3 Wochen lang wird Ilan gequält und gefoltert. Fofana will von der Familie des Opfers 450.000 Euro Lösegeld erpressen. Aber es gibt keinen Kontakt. Ilan Halimis Mutter Ruth schildert die Lage. Die Polizei wollte nicht, dass wir mit den Entführern telefonischen Kontakt halten. Ich glaube, das war ein Fehler und hat die wütend gemacht. Einer der Entführer hat mir gesagt, Monsieur Alimi hat uns nicht respektiert. Er wollte einen auf ganz schlau machen. Aber dann waren wir viel schlauer. Einige der Bewacher verlieren schließlich die Nerven und wollen die Entführung beenden. Fofana lässt Ilan nackt und grausam zugerichtet an Bahngleisen nördlich von Paris aussetzen. Als Ilan am 13. Februar 2006 gefunden wird, liegt er im Sterben. Frankreich ist erschüttert. Fofana setzt sich an die Elfenbeinküste ab, die Heimat seiner Eltern. Doch er wird festgenommen und an Frankreich ausgeliefert. Die Öffentlichkeit wird vom Prozess ausgeschlossen, weil zwei mutmaßliche Komplizinnen Fofanas zum Zeitpunkt der Tat minderjährig waren. Ilans Mutter Ruth will, dass die Medien beim Prozess anwesend sind. Jeder soll wissen, wer Ilan gefoltert und getötet hat, weil er Jude ist, sagt sie in einem Fernsehinterview. Die Verteidigung sieht das anders, wie Anwältin Françoise Cotard ausführt. Das sind sehr junge Leute, die die Tat aus völlig verwerflichen Gründen begangen haben, aber nicht aus antisemitischen. Und es wäre ein Fehler, das nicht zu sagen und den Prozess anders zu bewerten. Der Mann, der diese jungen Leute angestiftet hat, ist ganz dumpf antisemitisch, aber sie sind es nicht. Ganz anderer Ansicht ist der Anwalt der Familie Alimi, Francis Spinner. Die Frage ist, wie kann jemand so barbarisch sein, so rassistisch und antisemitisch in einer Gesellschaft, die sich für zivilisiert hält? Ja, die französische Gesellschaft steht vor einer außerordentlichen Aufgabe. Und ich bin nicht sicher, dass dieser Prozess eine angemessene Antwort gibt. Spinner hält einige der Urteile gegen die Komplizen Fofanas für zu wohlwollend. Er fordert nun einen neuen Prozess.
Aus Paris war das der Bericht von Gertrud Sterzl. Und wir kommen nun zu den neuesten Nachrichten vom Sport. All die hat Mara Tellmann mitgebracht. Ich sag's mal kurz, es geht um Tennis, Tour de France und Formel 1. Bitte schön.
Auf Nikola Kiefer und Mischa Zverev ruhen heute im Doppel die Hoffnungen des deutschen Teams beim Tennis Davis Cup Viertelfinale. Der Gegner in Marbella ist Titelverteidiger Spanien. 1:1 stand es nach den beiden Einzeln gestern und im Doppel momentan 2:0 für Spanien und im dritten Satz wird soeben der Tiebreak gespielt. Auf der 9. Etappe der Tour de France hat der erst 21 Jahre alte Italiener Rinaldo Nocentini das gelbe Trikot verteidigt. Es ging heute durch die Pyrenäen von Andorra nach Saint-Girons. Holger Gerska mit den Einzelheiten.
Es gab Attacken auf das gelbe Trikot des Italieners Rinaldo Nocentini, insbesondere durch den australischen Vorjahreszweiten der Tour de France Cadel Evans und durch den jungen Luxemburger Andy Schleck. Aber die Astana-Mannschaft hat all diese Angriffe vereitelt und zwar vor allem in Person von Andreas Klöden als wertvoller Helfer seiner beiden Kapitäne Alberto Contador und Lance Armstrong, die in der Gesamtwertung auf ihren Plätzen 2 und 3 mit dem Abstand von 2 Sekunden zueinander verharren. In Gelb bleibt Rinaldo Nocentini. Der Italiener musste zwar schwer kämpfen, aber er kam durch und bleibt damit in Gelb. Den Tagessieg sicherte sich aus einer kleinen Ausreißergruppe heraus der Spanier Luis Leon Sanchez, während der 24-jährige Hesse Toni Martin erfolgreich sein weißes Trikot des besten Nachwuchsfahrers verteidigte.
Auf dem Nürburgring findet morgen der große Preis von Deutschland in der Formel-1-Weltmeisterschaft statt. Damit stand heute das Qualifying auf dem Programm. Oliver Frick.
Die unberechenbare Rennstrecke in der regnerischen Eifel nahm Sebastian Vettel ausgerechnet beim Heim-Grand Prix einen Teil seiner Leichtigkeit. Enttäuscht haderte er mit den schwierigen, feucht-trockenen Bedingungen am Ring und seinem vierten Startplatz. Schneller waren sein Red Bull-Teamkollege Mark Webber auf der Pole Position sowie die beiden Brawn-Piloten Barrichello und Button auf den Plätzen 2 und 3. Adrian Sutil überraschte in seinem Force India mit Rang 7, Nick Heidfeld erreichte im BMW Platz 11. Nico Rosberg und Timo Glock landeten abgeschlagen im letzten Teil des Starterfeldes.
In der neu eröffneten Ringarena findet heute Abend am Nürburgring außerdem ein Boxkampf statt. Weltmeister Felix Sturm aus Leverkusen will seinen Titel im Mittelgewicht nach WBA-Version gegen seinen Universum-Stallkollegen Corin Gevor erfolgreich verteidigen.
Ja, wird sicherlich einer meiner schwierigsten Kämpfe. Ja, Corin ist Europameister. Er kann kämpfen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Darauf habe ich mich eingestellt. Ich bin darauf bestens vorbereitet. Und den Rest muss einfach abwarten, wie sich alles entwickelt. Ich denke, die Psyche wird ausschlaggebend sein.
Und damit noch einmal der Blick zum Tennis. Deutschland hat den dritten Satz im Tennis Davis Cup Viertelfinale gegen Spanien gewonnen. Damit steht es momentan 2:1 für Spanien und das Spiel geht weiter.
Marat Hellmann war das mit dem Neuesten vom Sport. Soweit das Echo des Tages an diesem Samstag. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen angenehmen Abend und am Mikrofon verabschiedet sich stellvertretend Bettina Nutz.